Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Im Kamper Verlag ist jetzt ein Gesprächsbuch mit der Sängerin und Schauspielerin Ingrid Cavenne erschienen. Der Verlag stellt sie vor als letzte deutsche Diva. Eine Diva war Ingrid Cavenne bei ihren vielen umjubelten Auftritten in Frankreich, auf großen Bühnen, auch bei ihren Tourneen. In Frankreich wird sie noch mehr geschätzt und bewundert als in Deutschland. Sie wurde dort unter anderem ausgezeichnet als Commandeur des Arts et des Lettres. Bei uns ist sie auch durch ihre Rollen in Fassbinder-Filmen und durch ihre kurze Ehe mit Rainer Werner Fassbinder bekannt. Heute ist Ingrid Cavenne 83. Ich habe sie in Paris angerufen vor der Sendung und natürlich erstmal guten Tag gesagt. Also hallo, Frau Cavenne.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Sehr gerne, Frau Cavenne. Das Buch, das ist im Kamper Verlag erschienen und der Verlag, der stellt sie im Buch vor mit dem Satz: Ingrid Cavenne gilt als die letzte deutsche Diva, wird verglichen mit Edith Piaf und Marlene Dietrich. Wie geht's Ihnen denn mit dieser Vorstellung Ihres Verlages als letzte deutsche Diva?
Naja, es stört mich nicht, sagen wir mal so. Aber der Begriff Diva ist ja nun etwas in Ungnade gefallen, würde ich sagen. Das waren ja mal Operndivas oder das waren eigentlich doch eine Zeit lang Leute, die auch etwas zeigen konnten von ihrer Kunst und die vielleicht eine Art hatten, die nicht jeder sofort verstehen konnte, aber bei dem man ein Vergnügen hatte, die das woanders hinführte. Nun, haben Sie schon gemerkt, wie ich hier die Sachen so leite, dass sie mir wieder gefallen. Ne?
Ja, sehr geschickt, sehr geschickt. Zu Ihrem Divenstatus gehört ja unter anderem, dass der große Modemacher Yves Saint Laurent ein Kleid für Sie entworfen hat. Das passiert ja nun nicht jeder Sängerin. Was war das für ein Kleid? Können Sie uns das erzählen?
Ach, das war ein langer schwarzer Fummel aus bester Seide, italienischer Seide. Und bei dem Yves mich gebeten hat zu sagen, welche Seite möchtest du denn haben? Und ich habe gesagt, diese Seite. Und das war die glänzende, aber eigentlich war das die innere. Aber Yves hatte so eine Beziehung mit mir, wo er vieles ihm Spaß gemacht hat, was er bei Mannequins oder so weiter nicht geduldet hätte. Zum Beispiel konnte ich zu ihm kommen und ohne Schminke und ohne besondere Frisur oder sowas, das hätte er bei seinen Mannequins nicht geduldet. Also es war so eine Beziehung, die ich oft habe, das Vergnügen habe und auch die Chance habe, eine spielerische Beziehung.
Über eine andere Diva, die eben auch erwähnt wurde in diesem Satz des Verlages, Marlene Dietrich, da über sie sprechen Sie als Ute Cohn. Sie fragt in dem Gesprächsbuch, welche Stimmen die Sie denn beeinflusst haben. Und da sagen Sie, Marlene Dietrich mit ihrer sehr artifiziellen Art männlicher Erotik. Das fand ich ja interessant. Wie meinen Sie das, die männliche Erotik von Marlene Dietrich?
Aber wir werden ja natürlich jetzt nicht genügend Zeit haben über die differenzierten und vielfältigen Möglichkeiten der Erotik zu sprechen. Also sie hat einfach, sagen wir mal ganz oberflächlich, sie hat sich in so einen Smoking geworfen und hat so die Hand so an den Colt gelegt. Und das war aber auch schon von Mae West so geprägt und hat diesen leichten Cowboy-Gang in so eine ganz weibliche feminine Richtung gedrängt. Nun war das aber da, diese Haltung. Das hat sie auch in ihre Stimme gelegt. Und das war ja auch sehr interessant damals, dass man das in diese Art Cowboy-Haltung und innere Flapsigkeit äußern konnte und nicht das dem Mann überlässt. Es geht noch weiter natürlich, aber das muss ich ja jetzt nicht drauf eingehen. Sie war ja auch eher bisexuell veranlagt und hat dann diese Seite, diese männliche Chuzpe vorzustellen, vor den, ganz bestimmt bei Marlene, vor der sehr verletzlichen und ängstlichen und zärtlichen weiblichen Komponente.
Ich frage auch danach, weil es in Ihrem Buch immer wieder auch um Weiblichkeit und Männlichkeit geht. Und Sie sagen an einer Stelle mal, dass Sie selbst nie eine starke Frau sein wollten. Wenn ich es richtig verstanden habe, meinen Sie mit starker Frau eine Frau, die handelt, wie Männer sonst handeln?
Voilà, das ist auch nicht nötig, ja, meine ich heute noch. Ich fühle mich ja irgendwie als Feministin geboren. In unserem Haushalt gab es keinen, und auch drumherum, Onkels oder so weiter, Großvater. Es gab keinen wirklichen Macho da in der Gegend, nicht? Und die Frauen waren eigentlich selbstverständlich, hatten so eine Selbstverständlichkeit in ihrem Dasein. Natürlich auch die Frauen im Krieg und nach dem Krieg konnten sich ja gar nicht leisten, schwächlich zu sein oder sowas. Aber sie sind nicht rumgelaufen mit der Trompete. Ich bin jetzt die starke Frau. Das ist, ich weiß nicht, es ist das ist vom Klang her so steril oder auch so festgelegt. Da will ich mich doch gar nicht, das brauche ich nicht. Ne? Mhm. Ich denke, das, was bei der Weiblichkeit so ein großer Vorteil sein könnte, ist, dass man beweglich ist und kritisch sein muss und will. Und Nuancen einbringt, nicht? Also dieses glatte Gedinges, was oft missverständlich ist und die starke Frau charakterisieren soll, das ist doch oft eine Einengung in einen Rahmen, den man nur behandeln kann, indem man ihn sprengt. Das geht doch nicht so, dass man da jetzt das Modell des Mannes übernimmt und dann solche Sachen machen, die eigentlich die Männer gemacht haben und die macht halt die Frau jetzt. Das ist so irgendwie ein langweiliges Projekt, meiner Meinung nach. Allerdings muss ich sagen, ich lebe in einem Umfeld, in dem ich nicht unterdrückt bin oder zweitrangig bin oder sowas. Ich verstehe absolut, dass diese Frauen sich heute in Anklagepositionen stellen und etwas auch erzählen, was ihnen angetan wurde und dass sie das offen sagen müssen. Und das
Wobei Sie sich ja auch mit Catherine Deneuve zusammen gegen zumindest Teile der französischen MeToo-Bewegung gewandt haben, oder?
Natürlich. Also da gab es natürlich auch Missverständnisse. Niemand von, also weder Catherine Deneuve oder Millet ist der Meinung, dass ein Mann angreifen darf oder auch insistieren darf, wenn es unangenehm wird. Auf diese Idee wären wir ja natürlich nie gekommen, dass das geschehen darf. Natürlich muss das bestraft werden. Aber es gibt dann dieses Abgleiten in Anklagen, die Jahrzehnte zurückliegen und die meiner Meinung nach sogar zum Bumerang werden in unserer Gesellschaft. Denn oftmals werden diese Männer ja gar nicht mehr bestraft, aber sie werden ausgeschlossen sozusagen aus dem Gleis, in dem sie bisher gefahren sind. Das bringt aber nicht viel. Ne? Wenn das wirklich eine Frau befreien sollte, na gut. Da habe ich nichts dagegen.
Frau Kaveen, Sie selbst, das fand ich interessant, Sie sagen an einer Stelle, dass Sie sich selbst eher, auch in Ihrem Frausein, sich eher im Hexenbereich ansiedeln. Überhaupt kommt der Begriff der Hexe überraschend oft vor in dem Buch. Was ist denn Ihr Hexenbereich, Frau Kaveen?
Ich muss sagen, es ist eigentlich etwas, was ich gar nicht selber so gut verstehe, dass ich sehr früh und immer wieder so für viele Frauen und Männer so anziehend war, obwohl ich doch selbst immer wieder krank war. Also wenn ich mal hübsch war, das war immer für mich gebunden an eine Situation, in der ich nicht krank war. Aber ich sah mich nie als besonders Schönheit oder so. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe dieses Bewusstsein, dass ich anziehend sein kann, immer noch bewahrt, sogar in meinem Alter jetzt. Das macht mich lachen. Also ich muss selber drüber lachen.
Sie sind ja auch erst Anfang 80 gerade mal.
Bitte?
Sie sind ja auch erst Anfang 80 gerade mal.
Ja, aber Gott, ich meine, in unserer Gesellschaft ist das natürlich ein ziemlich hohes Alter, um noch attraktiv und anziehend und sowas sein zu wollen. Aber ich kann mich gar nicht daran hindern. Das ist so verrückt. Das klingt wirklich wahrscheinlich sehr größenwahnsinnig oder was weiß ich. Oder ich fühle mich immer noch so, ich bremse mich immer noch manchmal, um nicht zu um nicht so anziehend zu sein. Ja, es war.
Wir waren vorhin bei dem Begriff der Diva und zur Diva sind Sie als Sängerin geworden. Sie sagen jetzt in dem Buch, wer hat denn so viele Lieder von so vielen tollen Leuten auf den Leib beschrieben bekommen, wie ich zum Beispiel von Hans-Magnus Enzensberger, Rainer Werner Fassbinder, Wolf Wondratschek, Jean-Jacques Jules, Per Raben, Rosa von Braunheim und. Das ist ja wirklich eine stolze Reihe. Können Sie uns vielleicht am Beispiel von Hans-Magnus Enzensberger das schildern? Was hat er Ihnen für Lieder auf den Leib geschrieben?
Ach, zum Beispiel, ich habe keine Lust zu tingeln, zu tingeln, zu tingeln. Heute bleibe ich einfach liegen und sehe die Wolken vor mir, wie sie dahin fliegen und sie sind nichts und sie sind alles. Zum Beispiel. Und Hans Magnus kam mit diesen Liedern nach Paris. Wir waren uns noch nicht begegnet und er hatte meine erste Platte, die Spigals-Platte gehört, meine Stimme gehört und hat das auf die Stimme geschrieben, ja. Ja. Mhm. Er hat vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht wusste er natürlich irgendwas über mich. Aber das war so sehr eigentlich auf meine Art Seele geschrieben, dass ich eigentlich im Moment sehr erstaunt war, ne?
Hans-Magnus Enzensberger, seine Texte für Ihre Lieder. Jetzt gibt es dieses neue Buch, da hat Ihnen Ute Kohn, die hat Ihnen ja wirklich große Fragen immer vorgelegt. Ist romantische Liebe heute noch möglich?
Ja, ganz sauer. Ja. Aber sie hat letztendlich, da war das ihre Kraft, das durchzuziehen. Das hat diesem Buch so eine Haltung gegeben, wo ich dann immer wieder musste versuchen, das Ding runterzuschrauben. Aber das war ja, sie kannte mich ein bisschen von anderen Interviews und Zeitungen. Und da war das okay. Aber plötzlich für ein Buch wollte ich natürlich nicht in die Ecke kommen, große Ratschläge zu geben oder Ideologien zu vertreten oder dies oder das, was in allen Medien rumläuft. Dazu wollte ich nicht hergeben oder äußern.
Es gibt ja auch ein anderes Buch über Sie, Frau Kaveen, einen Roman, den Ihr Lebensgefährte Jean-Jacques Jules geschrieben hat. Der hat 2001 dafür den Prix Goncourt bekommen, also den französischen Romanpreis. In welchem Buch erfährt man eigentlich mehr über Sie? In dem Roman oder jetzt in dem neuen Gesprächsbuch?
Oh, das ist eine ganz verschiedene Lesart. Man erfährt nicht mehr oder weniger, sondern anderes. Ein Roman in literarischer Sprache verfasst, vermittelt etwas über den Titel hinaus, über den Stoff hinaus. Wenn es ein hervorragender Schriftsteller ist, wie Jean-Jacques Jules, hier in Frankreich anerkannt als sehr wichtiger moderner Schriftsteller, dann ist dieses Thema Ingrid Cavan mit ihrem Leben nicht begrenzt auf dieses Leben dieser Person. Dann spricht daraus über eine poetische, literarische Form etwas ganz anderes, nämlich im Grunde auch etwas über die Seele Europas, wenn man so will, oder über das, was von den schrecklichen Geschichten oder auch des Krieges oder aber auch aus der europäischen Kultur, die begrenzt ist, noch übrig geblieben ist. Das sind ganz andere Sachen. Was hier bei diesem Buch entsteht, ist etwas viel Alltäglicheres, was man so alltäglich mit seinen eigenen Gedanken rumträgt. Und es ist etwas über Chaos. Über mein eigenes Chaos in meinem Leben entstanden durch diese ewigen, als Kind, diese Erstickungsanfälle und Allergien. Schrecklichen Allergien, der Haut, das hat mich immer wieder verfolgt. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Literatur ist ein ganz anderer, für mich lebenswichtiger Zustand. Ich brauche das zum Beispiel, ich muss lesen können. Und das kann ich in einem Interview nicht ersetzen. Ne? Aber es gibt ja auch viele Tatsachen. Also Schüler ist nur von Tatsachen ausgegangen, nicht? Aber die sind transponiert in eine Sprache und die bietet sich für jeden an, etwas drauf zu projizieren, was mit seinem eigenen Leben zu tun hat und weitergehen kann. Voilà.
Ingrid Cavin heißt das Buch von Jean-Jacques Jules und das neue Buch, das heißt Chaos oder Chaos, Fragezeichen, Hinhören, Singen. Ingrid Cavin im Gespräch mit Ute Kohn, erschienen ist das Buch im Kamper Verlag mit knapp 180 Seiten. Frau Cavin, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Wiedersehen.